dass dieses Thema Umwege immer als so Zeitverschwendung gesehen wird. Das zum Beispiel fuckt mich super ab, weil mein Leben, da sind so viele absurde Umwege drin, die aber rückblickend mich ja zu dem Menschen gemacht haben, der ich jetzt bin. Und das sind ja auch wertvolle Erfahrungen. Und also die Blickwinkel da ein bisschen zu verändern, zu sagen, es ist auch alles irgendwie so eine große Reise, das auch mal ein bisschen sich entfalten zu lassen und neugierig darauf zu sein, was passieren kann, ohne es so krass durchzuplanen, dass man alles verpasst, weil man nur denkt, da bin ich noch nicht.
Desired, der Podcast.
Ja, hallo ihr Lieben, ich bin Alice. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desired, der Podcast. Und Alter ist nur eine Zahl. Das ist eine Floskel, die aber ab einer ganz bestimmten Zahl mal so überhaupt nicht mehr hinhaut. Die Rede ist natürlich von der großen 30. Genauer gesagt, Frauen, die die 30 erreicht haben. Ja, was wird von ihnen, von der Gesellschaft nicht alles erwartet und vorgeschrieben, erreicht haben zu müssen? Kinder, Hochzeit, Eigenheim, um nur ein paar Dinge zu nennen. Ich bin jetzt 31, kann nichts von all dem abhaken, kann aber sagen, mir geht's gut, eigentlich sogar sehr gut. Aber so ehrlich muss ich auch zu euch sein. All diese Narrative, die man als Frau aufgedrückt bekommt, gehen nicht so ganz spurlos an einem vorbei und lassen einen dann vielleicht in einer ruhigen Minute doch mal ein bisschen zweifeln. Doch wie können wir es schaffen, endlich diesen Erwartungsdruck hinter uns zu lassen und einfach zu machen? Und wieso sind wir Frauen in unseren 30ern irgendwie immer in so einer Pflicht, uns für unsere Lebensmodelle, die außerhalb der heteronormativen Mustervorlagen verlaufen, erklären zu müssen? Ja, ihr merkt schon, ich habe viele Fragen im Kopf, aber mit denen bin ich nicht alleine, denn ich spreche heute mit Jennifer Klinge. Sie ist unter anderem Autorin und hat das wunderbare und absolut treffende Buch zu dem Thema geschrieben, das da heißt Auch gut. Und mehr über Auch gut und alles ums Thema 30 und Frauen kann uns Jennifer heute persönlich erzählen. Hi Jennifer, ich freue mich riesig, dass du da bist.
Hallo, ja, das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich auch mega, dass ich da sein darf.
Richtig schön. Und du merkst, mein Intro war ewig lang. Meine Fragen stapeln sich so ein bisschen bis unter die Decke. Es ist einfach ein Thema, was einen Kern trifft. Aber bevor ich jetzt zu viel schon auch über dein Buch vorwegnehme und auch für alle, die dich nicht kennen, magst du zu Beginn dich, deine Arbeit und dein Auch-Gut-Buch vielleicht einmal vorstellen?
Ja, super gerne. Also, wie du schon gesagt hast, ich bin Jennifer, ich bin 38, wohne aktuell in Düsseldorf und bin Digitalstrategin, Texterin und ja, seit März dann offiziell auch Buchautorin. Da ist dann mein erstes Buch auch gut rausgekommen. Und genau, zu meinen Lebensumständen, deswegen auch sehr passend dieses Buch. Ich wohne alleine, ich habe einen Tierschutzhund adoptiert und bin aktuell Single. Und das ja, hat mich halt dann irgendwann, dass ich gemerkt habe, puh, man kriegt so mit Mitte 30, spätestens aber auch schon früher, so ein paar Dinge irgendwie in der Gesellschaft durchaus immer mal wieder gespiegelt. Und dann lag das nahe, da ich eh beruflich schreibe, irgendwann zu merken, irgendwie möchte ich darüber einfach auch mal sprechen, weil ich weiß, mir geht es nicht alleine so. Und da ist die Idee geboren, dieses Buch zu schreiben. Und genau, das geht halt um neue Impulse zum Frausein und zu diesen berühmt-berüchtigten gesellschaftlichen Erwartungen und, wie ich es nenne, dem eigenen Timing ab 30. Weil ich finde, ja, darauf kommt es doch irgendwie an, dass es nicht um eine Mustervorlage geht, sondern darum, irgendwie so ein bisschen den eigenen Flow im Leben zu finden. Aber da das nicht ganz so einfach ist, oftmals, genau, habe ich gedacht, es gibt Gesprächsbedarf.
Den gibt es absolut. Und ich würde vielleicht zu Beginn gerne einmal zum Beginn zurückgehen, also zu deinen Anfängen sozusagen. Nämlich so ein bisschen, was du als junges Mädchen, als Teenie von deinen 30ern erwartet hast. Bei dir kommt ja noch die Besonderheit dazu, dass du in einer Schaustellerfamilie groß geworden bist. Was hat dieser Hintergrund und generell dein Leben? Inwiefern hat dich das geprägt? Was dachtest du, wo du sein wirst mit 30?
Ich habe während des Schreibprozesses wirklich gemerkt, dass ich gar nicht so ganz konkrete Vorstellungen oder dass ich gar nicht aktiv darüber nachgedacht habe, weil es total implementierte Vorstellungen waren. Also, dass ich gemerkt habe, ich habe gar nicht mal aktiv gedacht, oh ja, so und so lebe ich mit 30, sondern es war gesetzt, ja, in den 30ern ist man so richtig erwachsen und dazu gehört, dann ist man verheiratet und dann hat man halt Kinder und und einen Mann und eventuell noch einen Hund und keine Ahnung was so. Und mehr habe ich ehrlich gesagt gar nicht aktiv so hinterfragt. Und ich glaube, es geht wahrscheinlich einigen so. Und um auf diese Besonderheit in meiner Familie zurückzukommen, das ist mir auch erst dadurch, dass ich mich viel damit auseinandergesetzt habe, bewusst geworden, dass, Schausteller, das zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass es halt auf sehr engem Raum, wenn man in einem Wohnwagen jede Woche woanders und dort halt meine Eltern hatten beispielsweise eine Berg- und Talbahn früher, mit der ganzen Familie dann halt auch unterwegs ist. Und deswegen habe ich dann gemerkt, warum habe ich eigentlich so ein ganz enges Familienverhältnis, was ja eigentlich total schön ist, was ich aber irgendwann gemerkt habe, als ich älter wurde und selbst gemerkt habe, mein Leben verläuft ein bisschen anders und ich weiß gar nicht, ob es für mich diese klassische Kernfamilie im Sinne von Vater, Mutter, Kind auch geben wird und irgendwann auch, ob ich sie eigentlich auch möchte. Und dadurch, dass ich aber nichts anderes kannte und dieses Familiending, dass das Identifikation stiftet, was bei Schaustellern, das ist wirklich nochmal wie so eine kleine eigene Welt, dass es so, auch so Familienbetriebe weitervererbt werden und dass man dann so unter sich auch oftmals bleibt. Bei meiner Familie jetzt, die war da schon immer ein bisschen anders, also ich bin auch nicht irgendwie in Internat oder zu Schausteller, so, es gibt ja auch LehrerInnen, die dann dort unterrichten, ich bin in ganz normale Schulen gegangen und so weiter. Dennoch hat dieser Familienbegriff, dieses Vater ist auch die ganze Zeit mit da, Mutter ist die ganze Zeit mit da, die gehen nicht auf irgendwelche Arbeitsstellen, sondern wir sind immer alle zusammen und das schweißt halt so zusammen und das ist was total Schönes, aber es hat halt so ein bisschen an der Diversität von Lebensentwürfen gemangelt, so rückblickend, dass ich dann gesehen habe, oh fuck, wie lebe ich denn dann mal? Und dann kamen diese ganzen Dinge, die dir ohnehin, auch jeder, der nicht aus einer Schaustellerfamilie stammt, dieses keine Kinder, bedeutet irgendwann Einsamkeit, bedeutet irgendwie so, oh mein Gott, verbittert, halb angefressen vor meinem eigenen Haustier in der Wohnung liegend und so, ne? Dann kamen diese ganzen Schreckvorstellungen und ich habe gemerkt, boah, es ist krass wichtig, dass man einfach für verschiedene Lebensentwürfe auch Visionen im Kopf hat und die am besten von klein auf. Aber die Gesellschaft war damals einfach auch noch ein bisschen anders unterwegs, ne? Die Sensibilität dafür, da kommen wir ja langsam erst hin.
Du beschreibst das in deinem Buch auch sehr cool als so macht man das Sätze oder so macht man das Floskeln. Und ja, du beschreibst auch wahnsinnig viele Narrative, mit denen Frauen tagtäglich so konfrontiert werden, vor allem aber eben ab einem gewissen Alter. Und kannst du vielleicht so ein bisschen erklären oder was glaubst du, warum das vor allem bei Frauen so krass ist? Man hört das ja seltenst bei Männern, dass die bis dann und dann bitte mal ein Kind und ein Haus gebaut und schlag mich tot gehabt tun sollten. Ja. Was? Nein, du weißt, was ich meine. Warum wird da so viel Druck und so viel Erwartung auf die Frau gelegt?
Ja, also vorweg habe ich wirklich im Zuge des Buches auch mit einigen Männern gesprochen und viele haben immer gesagt, ja, aber Moment mal, bei uns ist das auch ein bisschen so. Deswegen, das vorweg, ab einem gewissen Alter weiß ich, dass auch Männern teilweise diese Fragen gestellt werden. Da kommen dann nochmal andere Narrative, ne? Da kommt schon auch so dieser ganze Druck mit einem Eigenheim und Sachen, die, da sind wir dann bei der Frage, warum Frauen, die einfach an den Geschlechterrollen, die immer noch total so fest zementiert sind in unserer Gesellschaft. Und da ist es nun mal so, dass, wenn wir mal so zurückblicken, die Frau diese Rolle nun mal vor allem als das Frau gleich Mutter auch meint, ne? Mhm. Und da sind wir schon bei dem Ding, dass Zeit ein ganz wichtiger Faktor ist. Mhm. Und dass sowohl dieses, ja natürlich, da können wir noch so viel drüber diskutieren und uns darüber aufregen, es gibt biologische Grenzen. Darum soll es aber überhaupt nicht gehen, sondern es geht darum, dass sich alles auf dieses, du bist nur durch einen Mann an deiner Seite in deiner wahren Bestimmung, weil nur mit einem Mann kannst du halt die Rolle der Geliebten sein und die Rolle der Mutter ausleben. Und das ist dann so eine eindimensionale Erzählung, dass halt nur das gleich Frau meint. Mhm. Und da sind wir bei dem Problem, so war diese Rollenvorstellung einfach auch mal, und dann, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber wo das auch alles herkommt mit der Ehe, mit dem die Frau ist letztendlich fürs Heim zuständig, der Mann ist für die Arbeit zuständig, wie das alles mal auch gesellschaftlich geformt wurde und nicht einfach von Natur aus so war. Ne? Das ist jetzt nochmal ein ganz eigener Part, aber da sind so diese Überbleibsel. Und dann ist man ganz schnell auch bei dem Älterwerden von Frauen, dass es anders bewertet wird als das Älterwerden des Mannes. Dass es dann irgendwie wird kerniger und keine Ahnung was und Frauen. Und da sind wir dann schon auch wieder bei diesen biologischen, die so diese Fruchtbarkeit, die schwingt auch da dann mit rein, und das ist halt einfach alles, was Psychoterror auch ist, ne? So, ja, ja. Und das ist einfach, ja, ich habe da im Zuge des Buches auch so Recherchen zu diesen Begriffen wie Doing Age, also dass es wirklich dieses Alter gar nicht nur biologisch gesehen wird, sondern kulturell, dass eine Frau vor allem attraktiv sein muss, um halt den Mann zu bekommen, um Nachwuchs zu bekommen, bla bla, und dann ist man in dieser ganzen Kette drin. So, Und das macht halt einen wahnsinnigen Druck, was halt auch überall, also ich weiß nicht, diese ganzen Algorithmen und so, als ich dann, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ab einem bestimmten Alter habe ich halt auch die ganze Zeit so Ads ausgespielt zu bekommen von irgendwelchen Fruchtbarkeitstests oder Social Freezing und so, wo ich so dachte, oh Leute, ey, ich hatte noch keinen Kaffee, also bitte. So, ich möchte mich nicht die ganze Zeit nur als Eierfabrik wahrnehmen. Ja. Und das ist aber, was dann oft gespiegelt wird. Und das ist es, das ist ja total fein, wenn man diesen Lebensentwurf hat. Und wenn man sagt, ich bin total gerne in dieser Rolle und sehe mich so, definiere so mein Frausein. Kann jeder machen, wie er möchte. Aber es darf halt nicht diese Übervorlage sein für alle Frauen. Ne? Sondern, weil das erzeugt einen Druck und Minderwertigkeitsgefühle und Mangelgefühle, und das ist einfach scheiße.
Ja, Psychoterror hattest du gerade gesagt, was da, glaube ich, ein sehr treffender Begriff für ist. Du hast nämlich in deinem Buch auch deine letzten Jahre sehr intensiv, sehr offen beschrieben, weil du mit Angstzuständen zu kämpfen hattest, vor allem nach dem Feiern, nach dem Trinken. Das ist ein Phänomen, was mir leider auch schon vorgekommen ist, und auch Freundinnen von mir. Emo-Kater nennen wir das dann immer. Yep. Und ich fand es wirklich sehr relatable und auch wirklich rührend. Also es hat mich wirklich angefasst, wie welche wunderbaren Worte du für diesen Zustand gefunden hast, wie bildlich du das alles beschrieben hast, weil ich glaube, das spricht sehr vielen aus der Seele, die diese Gefühle in dem Moment überhaupt gar nicht zuordnen können. Wo kommt das her? Und dem hast du auf jeden Fall voll eine Stimme gegeben mit deinen Beschreibungen. Und bis ich das Buch gelesen habe, habe ich ehrlich gesagt keinen Gedanken daran verschwendet, dass diese Ängste auch einfach durch diesen gesellschaftlichen Druck entstehen können. Und ich finde das einen super spannenden, gleichzeitig gruseligen Ansatz, dass es eben durch Gesellschaftsdruck entstehen kann, dass man ja Angstzustände bekommt, mangelndes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, sich selbst gar nicht mehr über sich selbst sicher sein kann. Und deswegen würde ich dich gerne fragen, wie du es gelernt hast, mit diesen Angstzuständen umzugehen, die bekämpft hast. Du sagst ja auch, dass es nichts ist, was dich nie wieder begleitet. Nach deiner Trennung kam es ja zum Beispiel wieder dazu. Wie hast du es trotzdem geschafft, da irgendwie einen gesunden Umgang mit diesen Ängsten dann zu finden?
Also der erste Schritt war natürlich zu begreifen, was ist das jetzt eigentlich? Und das ist auf der einen Seite, so kann ich das nur für mich, das lässt sich halt nie generell sagen, weil Angstzustände sind halt, können ja tausend Gründe haben. Aber ich weiß so für mich, es war eine Mischung aus meiner Biografie und meinen schmerzhaften Sachen, die ich erlebt habe, nämlich generell auch so ein Thema wie Verlustangst und sowas, und nicht richtig verarbeiteten Dingen und auch so ein die Zeit wird knapp Druck. Und dann war ich wieder ganz schnell bei dem, ich habe aber das Gefühl, meine Kernfamilie so, das ist meine Familie und ich bin nicht da, wo eigentlich vielleicht viele in meinem Alter sind, beziehungsweise der Druck wird gemacht, dass dann das schwierig werden wird mit einem eigenen Kind oder wenn ich keinen Partner finde oder. Und so baute sich das Boom, 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 Boom irgendwie so auf, obwohl ich innerlich gar nicht bereit dafür war, sondern noch in diesem, ich nenne das dann gerne so Feiermädchen-Modus irgendwie in WG gelebt und, aber ich habe dann irgendwann in der Retrospektive begriffen, ich war irgendwo dazwischen. Also ich war ich habe das damals ja, heute würde ich es wieder anders sagen, aber damals so als zwei Ufer beschrieben. Einmal Feiermädchen-Ufer und dann so Settle-Ufer. Und es gibt ja wesentlich mehr, aber so war damals mein Gefühlszustand, weil ich das Gefühl hatte, ich war wie auf so einer Schiebebrücke, was auch eigentlich Quatsch ist, weil eine Brücke ist eine Brücke, aber die schüttelte sich für mich noch die ganze Zeit und unter mir war nur so Unsicherheit und Ängste und keine Ahnung was. Und das zusammen mit dem, ich halte aber an dem Feierding fest und gehe noch und versuche irgendwie, hey, ich fühle mich da noch so, aber unbewusst, und das ist, glaube ich, generell für mich der Schlüssel, immer wenn ich wieder in solche Angstzustände verfalle, was einfach etwas ist, mit dem ich leben muss, so, weil das was mit meiner Geschichte und mit Themen zu tun hat, zu verstehen aber, die nicht mehr als Feind zu sehen, sondern als Kompass, dass ich daran merke, aha, damals hat halt auch was nicht gestimmt, weil unterbewusst waren ganz viele Dinge, die ich für mich die mehr Druck verursacht haben, die dieses Bewusstsein darüber, dass ich eigentlich keinen Plan habe, wie mein Leben weitergehen soll und dass ich mich eigentlich darum kümmern sollte und dass da noch so Erwartungen sind, von denen ich gar nicht weiß, ob ich die überhaupt möchte oder ob ich denke, ich muss sie wollen. Und ich, ja, das waren alles so dieser Aufruf, guck doch mal dahin. Und so hat sich das, so kann ich für mich sprechen, meine Seele quasi geäußert im Sinne von, hier läuft was nicht richtig und du musst in einen Entwicklungsschritt kommen. Nicht in den klassischen, aber du musst dich vorwärts bewegen und damit auseinandersetzen, was da innen los ist. Wovor hast du denn Angst? Was macht dir denn Druck? Und dann war das für mich der richtige Schritt damals erstmal aus Altem rauszugehen. Da waren ja sehr viele Veränderungen. Ich habe mich selbstständig gemacht. Dann ist auch meine WG hat sich aufgelöst. Und ich war so vollkommen lost, weil ich es auch nur kannte, mit meinen besten FreundInnen irgendwie so eine Familie quasi wie so zu gründen, weil ich damals da auch Single war. Und es war so viel Veränderung plötzlich da. Das alles hat einfach so ein Gefühl von, ich verliere ein bisschen die Kontrolle. Das Leben ändert sich rasend schnell. Alle fangen an, ihre eigenen Süppchen zu kochen und Familien zu gründen. Ich habe aber wirklich keine Ahnung, wie mein Weg weitergeht. Und der Schlüssel lag für mich, anzufangen, ihn zu gehen. Und sich auch wirklich im Kopf in Bewegung zu kommen. Nämlich, ich habe dann angefangen, mich viel mit so Persönlichkeitsentwicklung, viel mit auch Glaubenssätzen, viel mit Geschlechterrollen und woher kommt denn dieser Druck und muss ich mich dem beugen oder habe ich auch mal ein Verständnis dafür, das halt mal zu sezieren und zu sehen, krass, wir sind hier einfach auch in einem sehr feministischen Thema und gerade was Älterwerden und so weiter angeht, dass da je mehr ich darüber weiß, umso mehr kann ich ja auch selbst in eine Selbstwirksamkeit kommen und entscheiden, glaube ich dem Ganzen, beuge ich mich dem, ziehe ich mir den Schuh an, lasse ich aus mir ein Worst-Case-Lebensszenario machen oder öffne ich mich mal und sage, und guck mal, und da bin ich dann beim nächsten Punkt, wie viele Vorbilder es denn gibt, wenn man genau mal hinschaut. Und das war das, was mir total immer noch hilft, in dieses Vorbildbedürfnis zu stillen. Deswegen war mir das so wichtig, auch so Interviews mit Frauen mit zu bringen, weil mir das in der Lebensrealität, wie ich aufgewachsen bin, was sich super wohlig und schön angefühlt hat, aber wie gesagt, ich kannte kaum jemanden, der zum Beispiel keine Kinder hat oder erst später irgendwelche Lebensentwürfe nochmal geändert hat oder. Und das ist für mich total heilsam, so zu sehen, guck mal, es gibt so viel Verschiedenes. Und jeder Lebensentwurf zahlt irgendeinen Preis. Das ist so. Und das halt zu verstehen, dass das nicht immer grüner ist, das Gras, das ist halt auch irgendwie ein kleiner Gamechanger, ne? Und zu sagen, ja, aber statt nur hinterher zu rennen und so vermeintlich Haken setzen zu können, aber nicht einmal mal mit mir in den Dialog zu gehen und zu gucken, was will ich eigentlich und was gibt es da draußen noch fernab von den kindlichen Vorstellungen, die ich hatte oder denen, die Medien und so uns halt so erzählt haben und was, ja, was kann ich dadurch irgendwie für einen Frieden in mir schaffen und mich selbst in so einen nächsten Entwicklungsschritt heben.
Ja.
Es ist jetzt versucht, wirklich kurz zu halten, weil diese Frage nach Angstzustände, das ist ja total, total komplex, ne? Da kommen so viele Sachen mit rein, aber zumindest auf dieses, oh Gott, ich bin nicht da, wo ich sein müsste, Angstgefühl, damit bin ich so umgegangen, ja.
Ja, und cool, dass du die Interviews ansprichst. Auf die wollte ich nämlich auch auf jeden Fall eingehen, weil ich das dann auch total relatable fand, dass du geschrieben hast, dass dir ja die Vorbilder von erfolgreichen Single, kinderfreien Frauen Ü30 einfach komplett gefehlt haben, weil so ist es, ne? Auch in Filmen, Bridget Jones, oh Gott, wie traurig die haben.
Ja.
Und hast du nicht Serien, oh Gott, da gibt es ja 100 Beispiele, die einem einfallen.
Ja, also so wie es jetzt so grob in unseren, ich meine, du bist ja jetzt noch was jünger als ich, aber trotzdem war das damals in Teenager-Zeiten auch noch nicht wesentlich diverser. Ne? Das ist jetzt, kommt das coolerweise.
Ja, ja.
Aber wir sind halt nun mal diese Generation und da haben wir halt, sind wir mit Bridget Jones aufgewachsen.
Genau. Du hast auf jeden Fall dich auf die Suche nach Vorbildern gemacht und hast natürlich auch sehr viele gefunden, weil die gibt es, ne? Keine Frage. Du hast ganz viele tolle, inspirierende Frauen getroffen und in deinem Buch 7 Interviews, wenn ich mich nicht verzählt habe, veröffentlicht.
Sehr vielleicht. Bin beeindruckt.
Ich kann zählen. Und wenn, also du musst auch keine Namen nennen natürlich, aber gibt es ein Interview, ein Lieblingsinterview vielleicht, aus dem du besonders viel ziehen konntest oder eine Aussage, eine Antwort, die dir ja viel gegeben hat, die du vielleicht mit uns teilen möchtest?
Weil es ist wirklich super schwer, weil ich irgendwie ja in jedem Interview total wertvolle Sachen sehe, aber aus meiner ganz persönlichen Lage heraus haben natürlich die Interviews, die um das Thema, es gibt in meinem Lebensmodell kein Kind oder so, ich entscheide mich ganz bewusst dagegen, weil ich habe halt das und das mit meinem Leben vor und ich merke, diese Freiheit, das tut mir gut, dazu zu stehen oder das halt auch für mich einfach definiert zu haben und entschieden zu haben. Das fand ich total ermächtigend. So, ich bin da zwar immer noch nicht, dass ich das total für mich weiß, aber ja, das hat sehr viel mit mir gemacht. Ja.
Und ich hätte gerne mal eine Frage zu ganz praktischen Tipps, sage ich mal, denn das beschreibst du in deinem Buch auch sehr gut und das kennen wahrscheinlich sehr, sehr viele Frauen, diese übergriffigen Fragen, wann ist es denn soweit mit Kindern und wann läuten denn die Hochzeitsglocken und wann werde ich denn Großmutter, blablablub. Wie kann man diesen Fragen selbstbewusst entgegentreten und auch den Menschen, die diese übergriffigen Fragen stellen, da so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, beziehungsweise denen auch so ein bisschen zeigen, so, oh, ist jetzt hier irgendwie ein bisschen krass, die Frage.
Ja, so zum Beispiel, also es ist
ja.
das könnte man eigentlich genauso so von wegen, okay, ein bisschen krass, die Frage,
ja.
Oder? Es kommt, finde ich, immer auf die Situation drauf an. Ich finde, da gibt es halt unterschiedliche Sachen. Was mir total geholfen hat, das hatte ich ja hat mir mal eine Therapeutin erklärt, ist dieses, was ich auch im Buch schreibe, so Fragen immer erstmal auch so ein bisschen auszusieben und das dahinter zu verstehen, ne? Und so zu merken, krass, das ist ja ein bisschen wie so ein Paket mit so Sorgen von diesen Menschen, die sie selbst betreffen, was ihr so übergeben wird. So, wann ist es denn soweit? So wie, ne? Oder willst du nicht mal eine Familie gründen? Sagt ja super viel über diese Person selbst, nämlich dass in diesem Kosmos das halt für ihr Sicherheitsempfinden super wichtig ist, dass es zum Beispiel eine Familie gibt oder Kinder gibt und so weiter. Das finde ich halt als allerwichtig oder das hilft mir am allermeisten. Ich merke, es geht gar nicht um mich, sondern es geht um die fragende Person. Und dann, ja, finde ich halt, wie gesagt, schon, dass man sagen kann, ich finde das jetzt ein bisschen sehr privat, ehrlich gesagt. Und da ganz aufklärend auch sein kann, im Sinne von, guck mal, es hätte doch jetzt auch sein können, dass das vielleicht bei mir nicht möglich ist oder dass ich gerade ein schlimmes Erlebnis wie eine Fehlgeburt hatte oder so. Hab doch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl und nimm dir doch das fürs nächste Mal auch einfach mal vor. Du weißt nie, was bei den Menschen da vorgeht. Sowas zu sagen oder je nachdem in welchem Kontext, ne, ob man die Person kennt oder nicht, kann man natürlich auch versuchen, so ein bisschen schlagfertig so von wegen, so, warum willst du eigentlich keine Kinder oder so, sowas dann zu sagen wie so, nee, also ich schlafe halt einfach wirklich sehr gerne aus, ne, weil das ist ja ohnehin das Ding, was dir als Frau ohne Kinder vorgeworfen wird, dass man irgendwie so egoistisch ist und auch sehr selbstsüchtig und super genussaffin und so weiter und so fort. Also damit kann man natürlich auch spielen. Es kommt immer so ein bisschen auf die Situation drauf an, aber ich persönlich bin großer Fan, auch mal zu sagen, finde ich jetzt gar nicht mal so cool, dass du mich das fragst. Und ich würde da mal ein bisschen mehr hinterfragen, ne? Warum das nicht gut ist. Ja.
Und was bei dir im Buch oder generell bei dir auch ein großes Schlüsselwort ist, ist das Timing und das richtige Timing, was natürlich für jeden komplett anders definiert ist und komplett anders aussieht. Aber wie können wir es denn so ein bisschen schaffen, unser Timing für uns selbst auszumachen, ohne uns dabei unnötig unter Druck zu setzen?
Das ist natürlich eine Königsdisziplin, ohne Frage. Aber ich finde es halt wichtig, also erstmal auch zu verstehen, Timing für was denn? Also dann ist man ja sehr schnell auch so in den ersten Schritt, nämlich wie würde ich mir denn mein Leben wünschen und was sind denn wirklich meine Wünsche oder sind das die Wünsche, von denen ich denke, ich muss sie haben und dafür mir ein Timing überlegen, ne? Also diese Unterscheidung, ich weiß, die ist mega schwer, weil das manchmal so verklebt und verworren ist, dass man gar nicht mehr richtig unterscheiden kann. Ist das jetzt, kommt das von mir innen heraus, diese Vorstellung von einem Leben, oder ist es eingefärbt? Und aber sich wirklich Zeit zu nehmen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu überlegen, was brauche ich denn, um glücklich zu sein? Wie sollte so ein Tag für mich strukturiert sein? Wo möchte ich leben, wenn ich denn überhaupt diese Privilegien habe, das auch so zu entscheiden? Weil da sind wir ja beim Nächsten, immer diese Imperative, die ignorieren ja auch, dass Lebensrealitäten auch unterschiedlich aussehen, ne? Und Möglichkeiten, das ist ja auch nochmal ein großes Thema. Und ansonsten versuche ich für mich immer, und ich sage ganz ehrlich, das klappt auch nicht immer. Ich habe auch immer wieder meine Rückschläge, in denen ich da sitze und dann mich in der Vergangenheit verliere. So, hättest du nicht das oder das machen sollen? Hättest du nicht da beruflich schon weiter jetzt sein können? Es ist ja nicht nur auf Familie oder Hochzeit, es ist ja auch auf Karriere und alles. Es geht ja immer darum, möglichst früh, möglichst viel irgendwie schon abhaken zu können. Und diese Blickwinkel mal sozusagen, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir hoffentlich alle älter werden, wäre es doch ganz schön, wenn wir dem Leben ein bisschen mehr Raum lassen. Weil, wenn wir mir, sagen wir mal, ganz klischeehaft, wie es ja ganz oftmals so, oh Gott, wenn dann die 40 naht, wenn wir dann ja schon alles verballert haben, an was man so erreichen kann, alles ist gefunden, alles ist da, ja, was passiert denn dann? So, was kommt denn dann noch so an Highlights? Und stattdessen vielleicht eher mal in dieses, und das ist ein super ausgelutschtes Wort, aber ich finde es trotzdem wichtig, dieses im Moment bleiben und in so einer Achtsamkeit und eher mal wieder sich so kleineren Dingen auch zuwenden. Also ich merke für mich und für meine mentale Gesundheit ist das halt voll, voll wichtig. Klappt mal gut, klappt mal nicht so gut. Aber und diesen Druck daraus zu nehmen, bestimmte Dinge im Leben an Alterszahlen festzumachen. So, weil klar, Kind ist immer mit einer gewissen, aber auch da, dass das schon ab 30 anfängt, wo man so denkt, ja komm, wie viele Frauen, ältere Frauen kriegen auch Kinder. Also das ist trotzdem auch was, wo man sich bewusst machen muss, da steckt auch noch eine Maschinerie hinter, die das Ganze befeuert, so oh, und das sind auch teilweise, das schreibe ich auch im Buch, haben ja schon andere Autorinnen auch ganz toll recherchiert, dass das auch teilweise total veraltete Studien sind, ne, mit denen da so Panik gemacht wird. Also dass da manches auch ein bisschen drüber ist, aber klar, das ist ab einem gewissen Alter, sind dann einfach biologische Grenzen da. Aber da müssen wir doch nicht den ganzen anderen Kladderadatsch auch so krass an Alterszahlen machen, sondern eher mal so, bleib doch mal ein bisschen im Moment und bleib mal offen dafür, was das Leben vielleicht so mit dir vorhat. Und dass dieses Thema Umwege immer als so Zeitverschwendung gesehen wird, das zum Beispiel fuckt mich super ab, weil mein Leben bisher, also keine Ahnung, da sind so viele absurde Umwege drin, die aber rückblickend mich ja zu dem Menschen gemacht haben, der ich jetzt bin. Und das sind ja auch wertvolle Erfahrungen. Und so die Blickwinkel da ein bisschen zu verändern, zu sagen, es ist auch alles irgendwie so eine große Reise und da haben wir verschiedene Stops drin. Und das auch mal ein bisschen sich entfalten zu lassen und neugierig darauf zu sein, was passieren kann, ohne es so krass durchzuplanen, dass man alles verpasst, weil man nur denkt, da bin ich noch nicht. Ja.
Also ein auch gut Mindset schaffen.
Ja, ja, quasi.
Ja. Super. Und wie würdest du denn generell gerade die gesellschaftliche Lage bewerten? Also wir reden natürlich die ganze Zeit davon, dass es gesellschaftlicher Druck ist, den Frauen auferlegt bekommen. Aber ich finde, wenn man sich mal ein bisschen zum Beispiel mit der Gen Z beschäftigt oder generell sich einfach mal anschaut, was im Moment so abgeht. Gestern war ich zum Beispiel erst in dem Barbie-Film, habe ich doch irgendwie das Gefühl, dass sich was tut.
Voll.
Und dass da sich natürlich noch viel, viel mehr tun muss, aber irgendwie, es ist in Bewegung, es werden endlich Themen angesprochen, die viel zu lange ignoriert worden sind. Würdest du das auch so unterschreiben und glaubst du, wir sind gesamtgesellschaftlich irgendwie schon auf einem richtigen, guten Weg?
Also ich glaube, das muss man generell auf Themen sehen, aber sagen wir mal so, kreisen wir das mal klein ein auf die Themen, die wir hier heute besprechen. Ist auf jeden Fall schon, wie ich das eben auch sagte, ganz anders. Also die Aufstellung, die Sichtbarkeit von, egal ob es jetzt irgendwelche Serien sind oder so wie die jüngere Generation auch unterwegs ist und so, da ist ein anderes Bewusstsein da, die haben andere Vorbilder und da ist zum Glück ja viel mehr Gespräch über all das da, definitiv. Anders als halt, als wir Teenager waren. Da ist schon viel passiert. Dennoch finde ich, ist es halt wie bei allem einfach Luft nach oben da, weil ich merke schon, und es kommt ja auch immer drauf an, in welcher Lebensrealität bewegst du dich, ne? Du kannst ja nie so gesamtgesellschaftlich, weil gerade diese Themen, die sind ja jetzt vielleicht in irgendeiner, je nachdem, in welcher Bubble du dich aufhältst, anders als jetzt wiederum Menschen, die in ländlicheren Gegenden leben oder so. Ne? Man hat da ja noch unterschiedliche Mindsets und so weiter. Deswegen ist das immer schwierig, das so generell zu sagen. Aber es sind auf jeden Fall mittlerweile, sagen wir mal so, die ersten Millennials werden ja jetzt 40. was absolut krass ist, aber gut. und die, also wir, diese Generation, hatte halt noch nicht das, sondern wie wir eben gesagt haben, wir sind halt mit Bridget Jones und schon auch Sex and City und so weiter aufgewachsen, was ja da schon auch eine Lanze für gebrochen hat, aber halt trotzdem nicht genug, ne? Weil wir ja merken, wie wir alle immer noch in dem, dass die 30 einfach auch so ein Thema ist. Und ich glaube, weiß nicht, ob es bei der jüngeren Generation wird es wahrscheinlich ein bisschen entspannter schon laufen, weil das aufgedröselter ist, so von wegen, was sind irgendwie so die Themen, die man erreichen muss, so, sondern eher so, was ist, auch so eigene Werte und so, ja. Und generell die ganzen anderen Probleme, die wir hier auf dieser Welt haben. Ja.
Liebe Jennifer, zum Ende unseres Gesprächs würde ich gerne so ein bisschen in die Zukunft schauen, in deine Zukunft und dich ganz unverblümt und ohne jeglichen Druck oder irgendwas, sondern einfach nur aus reiner Neugier fragen, was bei dir so in der Zukunft geplant ist. Hast du Projekte? Hast du einen tollen Urlaub, der dir noch bevorsteht? Oder? Was steht an bei dir?
Es ist im Moment steht in der Tat eigentlich sehr viel schon wieder so Richtung Umbruch, weil ich mich gerade damit beschäftige, dass ich aus Düsseldorf wegziehen werde und noch nicht ganz sicher bin, ob es eventuell zurück nach Köln geht oder ob mal was ganz Verrücktes passiert, dass ich auch denke, oh, manchmal denke ich auch so, vielleicht Heimat wäre auch mal wieder ein Thema und das ist irgendwie super spannend, sich zu überlegen, krass, wie, was sind so eigene Bedürfnisse, wie kann sowas aussehen, solche Themen. Dann natürlich würde ich mir super wünschen, noch spannende Lesungen und so weiter zu haben. Es sind auch noch einige Projekte mit dem Buch geplant. Auch generell wieder auch noch mehr über das Thema zu sprechen, zu schreiben und so weiter. Auf sowas habe ich Lust und privat so. Klar, natürlich habe ich, war auch immer meine große Message bei dem Buch, dass es nie gegen irgendein Bashing oder so von wegen Überempowerment von Single oder sowas. Darum geht es überhaupt nicht so. Auch ich würde mich freuen, wenn eine nährende, tolle Partnerschaft in der Zukunft auf mich wartet, so, ne? Aber dass man versteht, das ist halt kein Muss, so, sondern das ist ein auch gut. Und genau, das sind so jetzt so die nächsten spontanen Sachen. Und vielleicht kommt noch ein Urlaub. Das schauen wir mal. Ja.
Würde ich dir sehr wünschen, würde ich uns allen wünschen, ein bisschen am Strand in der Sonne zu brutzeln. Ja. Das ist doch auch gut für die Seele.
Ja.
Alles klar. Liebe Jennifer, dann sind wir schon am Ende dieses Podcasts angekommen. Boah, die Zeit ging so ultraschnell um.
Voll.
Oder?
Ich bin auch gerade erstaunt, so, okay, wir sind gerade warm gelaufen.
Warte. Es können noch 3 Stunden weitergehen. Aber ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch viel mehr hören und wissen und erfahren wollt über Jennifer, dann kauft euch das Buch Auch gut von Jennifer Klinge. Eine große Empfehlung an dieser Stelle. Ist auch alles in den Shownotes verlinkt natürlich. Ja, und dir, Jennifer, danke ich ganz, ganz dolle für dieses tolle Gespräch, für die neuen Impulse, die du gesetzt hast, fürs Mutmachen, für die auch gut Mentalität, die wir uns jetzt alle hinter die Ohren schreiben können. Und ja, einfach vielen Dank und alles, alles Gute für dich, für deine Zukunft.
Vielen, vielen Dank, dass ich hier zu Gast sein durfte und vielen Dank für das mega, mega coole und lockere Gespräch. Und ja, ich wünsche dir auch alles, alles Gute.
Dankeschön. Mach's gut.
Du auch. Tschüss. Ciao.